Liebe Zuhörer unseres Radios, wir besprechen das Buch Deine Kirche ist ja wohl das letzte, ein Bestseller von meinem Mitbruder Ulrich Filler. Er schreibt heute etwas über die Urkirche. Die heutige Kirche hat mit der Urkirche nichts mehr gemein. Ich möchte noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil mir das selber sehr wichtig ist, nicht nur die Urkirche, sondern die Zeit der Wanderung des Herrn mit den Aposteln. Er hat ja von sich selber gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, obwohl er der Sohn Gottes ist. Oder jetzt die Fußwaschung, die jetzt dann kommt. Ihr nennt mich Herr und Meister und ich bin es. Er ist es, also er weiß um seine Würde und trotzdem kniet er sich hin und wäscht ihnen die Füße. Das war damals Sklavendienst. Das haben die Herren, die freien Herren, nicht gemacht. Und um die römischen Senatoren etwa zu demütigen, um ihnen zu zeigen, dass sie in seinen Augen nichts wert sind, hat der Cäsar Caligula, der römische Imperator, befohlen, dass die Senatoren ihm die Füße waschen, Sklavendienst. Und wie verhalten sich die Jünger? Worüber habt ihr unterwegs miteinander geredet, fragt der Herr sie. Sie schweigen betreten, denn sie hatten darüber miteinander sich unterhalten und gestritten, wer von ihnen der Größte sei. Lesen Sie es bei Lukas bitte nach. Nach 3 Jahren öffentlichen Wirkens und Jesus ist sicher der beste Lehrer gewesen aller Zeiten, streiten sie sich im Abendmahl, so am letzten Tag seines Lebens, noch wieder das Gleiche, wer von ihnen der Größte sei. Also die haben doch überhaupt nichts kapiert. Dann auch vor Pontius Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also er wird kein Heer aufstellen, er wird kein irdisches Reich auf die Füße bringen. Und trotzdem, ein paar Tage vor der Himmelfahrt, als der Herr vorgenommen wird, wann wirst du das Reich für Israel wiederherstellen? Immer noch der Traum vom irdischen Reich, dass die Feinde, die Römer, hinausgetrieben werden und dass die staatliche Autonomie wiederhergestellt wird. Das waren offensichtlich fixe Gedanken, die absolut nicht aus ihrem Kopf heraus wollten. Dann die Passion. Simon Petrus schwört, Christus nie gekannt zu haben. Der erste Papst der Geschichte ist also ein Meineidiger. Er hat einen Meineid geschworen. Und der Herr selber sagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor der Hoheit der Engel und vor meinem Vater verleugnen, wenn ich in meiner Herrlichkeit wiederkommen werde. Das ist also eine Sünde, Christus zu verleugnen, die vom Reich Gottes ausschließt. Keine Kleinigkeit, sondern wirklich etwas ganz Kapitales. Dann wird berichtet, dass Paulus einverstanden war mit dem Mord an Stephanus, ein religiöser Fanatiker, wie er im Buch steht. Er weiß ganz genau, was Gott will, was seine Absicht ist und dementsprechend marschiert er los und Mord und Totschlag ist ihm auch gerade gut genug, um alle, die nicht seiner Meinung sind, zu liquidieren. Und das sind die Fürsten der Apostel, Petrus und Paulus. Bei Markus wird es immer wieder berichtet, dass die Jünger nicht verstanden, was der Herr ihnen gesagt hat. Immer wieder, sie verstanden es nicht. Angesichts solcher Dinge hat es mich nie wirklich angefochten, auch von Skandalen in der Kirchengeschichte zu erfahren, von Dingen, die wirklich nicht gut gelaufen sind, wo die Kirche und ihre Vertreter sich inhuman verhalten haben. Aber wie ich gestern schon gesagt habe, war das andere bei weitem überwiegend, das ganze Mittelalter hindurch, nochmals wie gestern schon, der Spruch unter dem Krummstab ist gut leben, weil die Bischöfe, auch wenn sie selber vielleicht ein üppiges Leben geführt haben, aber immer doch sich noch verantwortlich wussten für ihre Leute, im Unterschied zu vielen anderen weltlichen Herrschern. Also wenn man das einmal so betrachtet vom Neuen Testament, und da gibt es noch vieles zu ergänzen, zu sagen, dann wird man sich auch nicht an diesen Menschlichkeiten aufhängen und stehen bleiben. Die Kirche ist trotzdem göttlicher Stiftung und das, was Christus gesagt hat, ist einfach nur göttlich genial und Wegweisung für unser Leben. Vielleicht bedenken Sie das jetzt in den nächsten Tagen auf Ostern zu und springen Sie vielleicht auch über manchen Schatten, wenn ein Vertreter der Kirche Sie nicht anständig behandelt hat. Das ist noch kein Beweis gegen die Richtigkeit seiner Lehre. Und wenn ein Zahnarzt mal einen falschen Zahn angebohrt hat, bei Ihnen gehen Sie trotzdem, wenn Sie Schmerzen haben, wieder zum Zahnarzt. Oder wenn einer ein Auto nicht richtig repariert hat, gehen Sie wieder, weil Sie es einfach brauchen. Nur bei der Kirche, da machen wir es so. Ja, der hat damals richtig gesagt, gehe ich nicht mehr hin. wo es um das ewige Heil von Menschen geht, das ist eigentlich sehr, sehr töricht und inkonsequent. Ja, jetzt gehe ich aber weiter auf das ein, was Ulrich Führer in seinem Buch schreibt. Er zitiert zunächst einmal Sokrates, ein Zitat, das oft gebracht wird und vielen von Ihnen vielleicht bekannt ist. Sokrates hat ja einige Jahrhunderte vor Christus gelebt. Die Jugend liebt heute den Luxus. Sie hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie hat keinen Respekt mehr vor älteren Leuten und diskutiert, wenn sie arbeiten sollte. Die Jugendlichen stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie verschlingen bei Tisch die Speisen und legen die Beine übereinander. Sie widersprechen ihren Eltern und tyrannisieren ihre Lehrer. Dieses berühmte Zitat soll von Sokrates stammen. Offenbar sind das Klagen über die Gegenwart und die Erinnerung an die gute alte Zeit, in der vieles alles viel besser gewesen ist, bleibende Elemente menschlichen Daseins. Auch in der Kirche gibt es dieses Phänomen und angesichts von Kirchensteuern, bürokratischen Kirchenverwaltungen, machtbewussten Hierarchien, strengen liturgischen Vorgaben und verpflichtenden Glaubenssätzen, also Dogmen, ist die Versuchung eines verklärenden Rückblicks groß. Keineswegs aber ins 19. Jahrhundert oder gar ins finstere Mittelalter. Viel weiter zurück schweift der nostalgische Blick. Die Urkirche wird als goldenes Zeitalter echter Geschwisterlichkeit gepriesen, das authentische Spiritualität, demokratische Gemeindestrukturen und spontane Gottesdienstformen vereinte. Und das nimmt er jetzt mal richtig aufs Korn und auseinander. Er nimmt jetzt einen ganz wichtigen Punkt, die Bußpraxis. Erinnern wir uns beispielsweise an die Bußpraxis der frühen Kirche. Nehmen wir an, wir hätten uns eines dieser Vergehen schuldig gemacht. Streit, üble Nachrede, schlechte Behandlung von Sklaven, Beleidigungen, sexuelle Vergehen, Wucher, Diebstahl, Weinpanscherei oder Fernbleiben vom Gottesdienst. Fernbleiben vom Gottesdienst. Die Daskalie, eine syrische Quelle, zählt um 230 diese Sünden auf. Sie sind bußpflichtig. Der moderne Weinpanscher unserer Tage besucht Samstagnachmittag kurz den Beichtstuhl und damit ist die Sache erledigt. Wenn wir aber Weinpanscher aus der syrischen Urkirche sind, finden wir keine Beichtstühle. Wir sondern uns erst einmal freiwillig von der Gemeinde ab, begeben uns also in die Exkommunikation, zumindest zeitweilig. Wenn wir auch kein öffentliches Sündenbekenntnis ablegen mussten, so ist doch unsere Bußzeit öffentlich und das heißt, die nächsten 6 Monate mindestens, können auch Jahre werden, je nach Schwere der Sünde, sind wir als öffentliche Sünder damit beschäftigt, zu fasten, zu beten, Almosen zu geben und am Sonntag am Eingang der Kirche zu stehen, in dem der Gottesdienst gefeiert wird und wir bitten die Eintretende um ihr Gebet. Erst am Ende der Bußzeit werden wir mit der Kirche versöhnt. Allerdings ist noch zu beachten, dass man diese offizielle Kirchenbuße nur einmal im Leben verrichten konnte und anschließend mit strengen Auflagen versehen wurde, damit die Gefahr des Rückfalls minimiert wurde. Unsere Beichtpraxis hat ihre Ursprünge im 7. Jahrhundert, als irische Mönche auf dem Kontinent die Form einer Privatbeichte einführten. Übrigens, im Zusammenhang mit dem Mariathon, wir werden ja wieder Spenden für Radio Maria in Irland sammeln, werden wir auf diese Beichtpraxis, welche die iroschöttischen Wandermönche nach Germanien damals gebracht haben, ausführlich eingehen. Also ich kann Ihnen sagen, da sind Sie mit unserer Bußpraxis noch sehr gut bedient. Einverstanden? Und ich werde Ihnen noch mehrere so Sachen erzählen, die Ihnen die Urkirchenromantik gründlich austreiben wird. Auf Ehebruch stand übrigens 20 Jahre Bußzeit. Nur damit wir uns im Klaren sind, wovon wir sprechen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne, heile, schütze und behüte sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Möge auch die Sonne Ihnen scheinen. Alles Gute.